Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
I Can't Breathe klingt gerade so, als ob dieser Song für den Tod an George Floyd, aber auch für die aktuelle Corona-Pandemie geschrieben worden sei. Walking in the Snow aus dem neuen Album von Run the Jewels, hinter dem die beiden US-Rapper Mike und LP stecken. Und dieses Album wird von vielen Protestlern, von anderen Künstlern und auch von der Kritik momentan als Album der Stunde gefeiert. Der Musikkritiker Jens Balzer ist im Studio. Was ist da dran?
Ich finde, es ist wirklich das Album der Stunde, wahrscheinlich der wichtigste musikalische Kommentar zur Situation. Das wirkt, Sie haben schon gesagt, an manchen Stellen so, als wäre es gerade in den letzten Tagen aufgenommen worden, ne? Also nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis und während der Proteste, die dieser Tod ausgelöst hat. In dem Stück Walking in the Snow, das wir eben gehört haben, heißt es, ich sag's vielleicht nochmal auf Deutsch, ihr schaut stumpf dabei zu, wenn die Cops jemanden wie mich ersticken, bis mir die Stimme bricht und ich nur noch flüstern kann, ich kriege keine Luft, I can't breathe. Das ist ja der Slogan der aktuellen Proteste, weil es einige von den letzten Worten waren, die George Floyd für seinen Tod noch gesagt hat. Tatsächlich wurde dieses Stück aber lange vorher produziert und dieses I Can't Breathe bezieht sich auf ein anderes Opfer des Rassismus, Eric Garner, der 2014 unter ähnlichen Umständen bei einer Polizeikontrolle ums Leben gekommen ist und kurz vor seinem Tod dasselbe geflüstert hat. Also das ist kein Schnellschuss hier, das ist ein Album, das von Polizeigewalt und Rassismus handelt und das auf tragische Weise, aber dann auch irgendwie auf sehr gute Weise zur rechten Zeit gekommen ist gerade.
Vor wenigen Tagen erschienen.
Ja, am Mittwoch extra noch vorgezogen.
Nun waren die Run the Jewels ja nicht von vornherein ein politisches Duo. Die haben jetzt das vierte Album rausgebracht. Mhm. Das dritte war, glaube ich, auch politisch, aber das war nicht immer so, ne?
Nein, als die gegründet wurden 2013, da, na, sagen wir mal, pflegten die beiden Mitglieder, Killer Mike und LP, eher so ein, ja, so ein ewig pubertierenden Jungshumor. Es ging viel um den richtigen Drogengebrauch, irgendwie also psychedelische Kifferei und auch viele so Schwanzwitze über andere Rapper waren damit dabei. Eigentlich erstaunlich, weil die, als sie damit anfingen, schon relativ alt waren. Also mittlerweile sind die Mitte 40. Einer von den beiden, Killer Mike, hat sich aber daneben schon länger politisch engagiert, unter anderem bei den Vorwahlen 2016 als Unterstützer von Bernie Sanders und als jemand, der konsequent versucht, schwarze Jugendliche für politische Inhalte zu interessieren und zum Wählen zu bringen. Damals auch schon mit dem YouTube-Format und seit dem letzten Jahr mit einer eigenen Netflix-Serie. Trigger Warning from Killer Mike heißt die. Das dritte Album von denen, Sie haben es gerade schon gesagt, Ende 2016, hatte dann auch schon eine politische Note. Das fing quasi auch sehr schnell produziert die depressive Stimmung direkt nach der Wahl von Donald Trump auf und wollte dann Mut dazu machen, trotzdem nicht aufzugeben.
Also so ein hoffnungsvoller Aufruf zum politischen Engagement. Und dieses Album jetzt eben auch explizit politisch. Und damit steht es ja auch in der längeren Tradition des politischen Soul und Hip-Hop.
Janne stellt sich da auch tatsächlich ganz bewusst rein, auch mit vielen Samples und Referenzen auf die afroamerikanische Musikgeschichte. Zum Beispiel mit einem Sample der großen aktivistischen Soul-Sängerin Mavis Staples. Das kann man in dem Song Pulling the Pin hören. Vielleicht hören wir da mal kurz rein. The mission is spiritual. A murderous miracle that was in here to just punish the terror.
Static in my mind, like sanity on borrowed time. Like right and wrong can't be defined. There's a blade in my heart and a pen is in their palm.
Ja, Pulling the Pin, am Ende Mavis Staples. Vorher rappt LP, einer von den beiden unter anderem, ich sag's mal auf Deutsch, es fühlt sich an, als ob das Universum uns vergessen hat, als ob sich derselbe Moment in der Geschichte immer wiederholt und uns verfolgt wie ein Gespenst. Das ist ja das Gefühl, das viele gerade haben, dass es einfach nicht zu Ende geht mit diesem elenden Rassismus, dass sich alles wieder von vorne wiederholt. Und dann singt Mavis Staples eben, ich habe eine Granate in meinem Herzen und sie haben den Auslöser gezogen. Und das heißt dann metaphorisch gesprochen, explodiert alles, was sich daran aufgestaut hat in ihrem Herzen. Also die ganze Wut, die Trauer, die Verzweiflung, der Zorn.
Und das Ganze, vielleicht mal ein Wort zur Musik, ist ja auch so ein fetter Sound, auch melodiös. Das ist ja, ja, ich weiß nicht, so ein melodiöser Rap teilweise auch, oder?
Ja, das schließt aber auch an sagen wir mal, klassische Rap-Crews aus den 80er Jahren, also an, sagen wir mal, an Public Enemy oder an NWA, späten 80ern, frühen 90er Jahren, an Boogie Down Productions, also an auch an Rap-Crews, die damals schon explizit politisch gegen Rassismus angerappt haben und die auch ganz deutlich sich auf die afroamerikanische Geschichte bezogen haben, irgendwie mit vielen Samples. Das ist hier auch der Fall. Und es gibt auch tatsächlich einige überraschende Gäste. Gäste. Zum Beispiel Pharrell Williams ist mit dabei, den kennt das breitere Publikum ja vielleicht noch irgendwie als Sänger von Happy. Der ist gemeinsam mit Zach LaRoche von der weißen Crossover-Band Rage Against the Machine zu hören, in einem Stück namens Just mit einem Dollarzeichen als S, das davon handelt, dass die Sklaverei angeblich abgeschafft ist in den USA, aber die Porträts der Sklavenhalter immer noch auf den Dollarscheinen zu sehen sind. Also es geht hier, wie auch in anderen Stücken, denn auch darum, dass Weiße und Schwarze gemeinsam gegen den Rassismus aufbegehren und darum, wie man als Weißer zu einer antirassistischen Position kommt, die dann ihrerseits nicht paternalistisch ist oder wohlfeil. Also die Frage ist, wie sieht echte Solidarität aus? Und das ist ja eine Frage, die in den letzten Tagen in den USA viel diskutiert worden ist und die übrigens auch jeden angeht, der sich über diese Musik äußert, also mich eingeschlossen als weißen Kritiker. Aber wie Run the Jewels, ihrerseits ja ein Schwarzer und ein weißer Rapper, also The Yankee and The Brave, wie sie sich selber dann nennen, wie die beiden das aufgreifen, das trägt sicher auch zu der politischen Durchschlagskraft bei, die dieses Album sofort entwickelt hat.
Welche Rolle spielt denn Pop, spielt Hip-Hop momentan bei diesen Protesten? Ist das so, wie es früher mal war, dass da wirklich Musiker einen großen Einfluss haben?
Na, ich sag mal, ich habe es ja eben schon angedeutet, dieser Bezug auf diese klassischen Rap-Crews, politischen Rap-Crews ist sehr wichtig. Also Hip-Hop spielt jetzt tatsächlich auch mit diesem Album wieder eine Rolle, wie er eigentlich seit den späten 80er, frühen 90er Jahren nicht mehr gespielt hat, seit zum Beispiel Public Enemy oder Boogie Down Productions, auf die sich Run the Jewels ausdrücklich beziehen. Also Hip-Hop als CNN der Schwarzen, als Black CNN, wie Chuck D von Public Enemy das mal genannt hat. Das ist das eine. Man merkt aber im Umfeld dieser ganzen Proteste auch, dass die Öffentlichkeit heute wesentlich empfindlicher reagiert, wenn ein politischer Kommentar oder auch eine Solidaritätsbekundung eben paternalistisch erscheint. Also zum Beispiel bei Madonna war das vor einer Woche so, als sie dann schnell ein Video für George Floyd irgendwie rausbrachte und dem sie den Rassismus einfach wegtanzen wollte. Oder bei dem, mein Lieblingsfall, bei dem DJ David Guetta, der dann Martin Luther King's I Have a Dream so als Sample in eins seiner billigen Techno-Stücke baute, da ist dann ganz klar, das ist, sind Black Squares, das sind Heuchler. Sowas geht heute nicht mehr. Heute geht es um authentische, glaubhafte Positionen. Eben darum, ich glaube, weil es gerade in der Reflexion auf solche Fragen so stark ist, ist dieses Album von Run the Jewels so groß und so schnell so wirkmächtig geworden.
Vielen Dank.
Dankeschön.